Guten Abend, wir fangen an. So ein schöner sonniger Tag. Wir wollen den Herrn loben und preisen. Wir sind Sonnenkinder, Gotteskinder, Lob- und Dankkinder. Halleluja, Amen. Wir stehen auf und beten den Herrn an. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der König der Könige, der Herr aller Herren. Du regierst von Ewigkeit. Applaus geben. Lass uns ihn preisen, den Herrn der Herrlichkeit. Den König aller Könige. Oh, meine Seele, preist den Herrn. Halleluja, du bist ein Gott, ein Vater. Oh, wir sind deine Kinder und wir preisen dich. Lass uns Gott preisen. Preist ihn mit deinen Worten. Erhebe deine Stimme zu dem Herrn. Wink dem Herrn zu. Er ist Herr, er ist Herr. Uri la rama shika la ramanda la rabishuti sida. Herr, du bist ein guter Herr. Halleluja, ein gütiger Herr. Ein barmherziger Herr. Halleluja. Du teilst deine Herrlichkeit mit uns. Danke dir. Danke dir. Danke dir, Herr.
Mit deiner starken Hand. Und du erhältst uns, jeden Einzelnen, wie heute Abend da gekommen ist. Herr, du hältst uns fest in deiner Hand. Und niemand und nichts darf und kann uns aus deiner mächtigen Hand reißen. Anbetung sei dir. Drum bete ich dich an. Ich kann nicht schweigen. Ich kann nicht stilles sein. Ich will dich anbeten. Halleluja. Bet ihn an. Bet ihn an. Gott will gelobt werden. Anbetung ist der Schlüssel. Und Anbetung ist die Tür zu den Schatzkammern Gottes, zu dem Reichtum Gottes, zu der Fülle des Herrn. Anbetung, bet ihn an. Halleluja, danke Jesus. Preis Gott. Haben wir noch einen Chorus? Tief enthalten. Wir haben Grund zum Danken, zum Loben und zu Gott zu preisen. Halleluja. Lass uns Platz nehmen. Gott ist groß, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist gütig, Gott ist freundlich, Gott ist mächtig, Gott ist herrlich. Also könnt ihr ein Laudatio über Gott singen und Gott preisen. Ich möchte euch einladen zu den Veranstaltungen hier im Haus. Heute habe ich das Thema vom Mittwoch und weil ich am Mittwoch das Thema vom Freitag hatte, wenn man so im Stress ist und in Hektik ist, plötzlich eine falsche Predigt mitgenommen. Aber die war gut, trotzdem. Wahrscheinlich sind heute die Leute, die die Predigt von Mittwoch hören sollten. So, ich weiß, Gott macht keinen Fehler. Unsere Verlegenheiten sind seine Gelegenheiten. Das Thema heute ist der übernatürliche Friede. Natürlich kann ich auch zweimal die Predigt halten, ist kein Problem. Und jedes Mal, das kann ich euch garantieren, kommt was anderes raus. Also, ich habe schon manche Predigten 5, 6 und 10 Mal gehalten. Manchmal sogar den gleichen Bibelvers. Ich habe mal über den verlorenen Sohn 3 Wochen lang gepredigt. Und da steckt unheimlich viel drin und ich habe bis heute noch nicht alles rausgeholt. Also ich kann immer noch an dieser Geschichte vom verlorenen Sohn weitermachen. Aber wie auch immer, herzlich eingeladen zu den Gottesdiensten hier im Haus. Dieses Wochenende ist wieder so ein starkes Wochenende. Ich bin schon bei der Taufe. Eigentlich schon in meiner Vorbereitung für die Taufe und die Predigt, die Taufpredigt soweit gefeilt und geschliffen und dann gearbeitet. Und auch an den Sprüchen arbeite ich noch, Taufsprüchen. Und ich möchte alle, die noch nicht getauft sind, herzlich einladen zu diesem Akt des Glaubens, des Gehorsams, jetzt am Sonntag, 5. Juli um 19 Uhr. 19 Uhr werden wir Taufgottesdienst haben. Wir besprengen die Leute nicht, sondern wir tauchen sie richtig unter. Taufe ist Beerdigung, begraben sein. Taufe ist sein Leben in den Tod geben und auferstehen zu einem neuen Leben. Eigentlich, was wir hier machen, ist schon längst passiert. Das ist nur eine Reflexion der inneren Vorgänge. Irgendwo hast du Ja zu Jesus gesagt, irgendwo hast du dich für Jesus entschieden, wie das auch immer gewesen sein mag. Und jetzt sagst du, das möchte ich jetzt öffentlich kundtun. Taufe ist so etwas Ähnliches wie zum Standesamt gehen. Ich will heiraten. Du kannst dich verloben, natürlich so im Busch, dich irgendwo, könnt ihr zusammen da schlafen und dann habt ihr eine gute Zeit zusammen und dann entstehen Kinder. Aber offiziell ist eine Heirat eine öffentlich-rechtliche Sache. Man geht zum Standesamt, dann fragt der Pastor, willst du? Und dann kannst du ja und nein sagen, liegt an dir. Und wenn du Nein sagst, ist ja auch deine Sache. Das geht auch dann alles in Brüche. Aber du sagst, ja, ich will. Und genau das ist, was bei der Taufe passiert. Du bist kein vollkommener Ehemann oder vollkommene Ehefrau, wenn du zum Standesamt gehst. Das wirst du erst. Weißt du, manche Leute denken, im Hafen der Ehe fahren sie ein. Nein, die werden in den Ozean der Ehe ausgeschickt, in Stürmen und so weiter. Und da fängt erst das Leben an. Und deshalb, wir predigen das Evangelium und Menschen glauben, tun Buße, also umkehren zu Gott zurück. Und sie sagen, jetzt will ich mit Gott eine ganze Sache machen. Und deshalb tauft sie. Und wer getauft wird, der wird selig werden. Das sagt uns die Bibel. Also wer diesen Schritt noch nicht getan hat, sollte sich reiflich überlegen. Wir haben genug Wasser da. Es wird auch für dich noch reichen. Okay, dann am Sonntag früh ist das Thema Erkenne deine göttlichen Vorrechte, um 10 Uhr. Und morgen ist das Thema Erreiche deine Höhepunkte. Gott hat so Highlights in deinem Leben. Und die solltest du erreichen. Deine Sternstunden. Tag X, dieses Besondere in deinem Leben erreichen. Gott will dir Gnade schenken. Am Mittwoch ist dann das Thema, gib Gott die Ehre oder nur Gott die Ehre. Dann haben wir am 11. Juli, das weise ich jetzt schon darauf hin, Frauenbranche, das Thema ist die Würde der Frau. Und dann von Mittwoch, eine kleine Änderung in unseren alten Zetteln, Bekanntmachungen ist vom 14., aber wir werden vom Mittwoch, den 15. Juli bis Sonntag, den 19. Juli, Stephen Brooks hier bei uns haben, sonntags auch um 10 Uhr, und er wird uns dienen. Stephen Brooks ist uns kein Unbekannter, hat eine sehr sachliche, solide, starke Botschaft, apostolische, prophetische Botschaft, die er uns mitteilen möchte, die Gott auf sein Herz gelegt hat, ist ein bekannter und gefragter Redner und möchte einfach uns dienen und lass dich bedienen. Du bist eingeladen, werden also Heilungs- und Segnungstage sein. Das soweit zu den Bekanntmachungen. Jetzt zu dem Predigt von Mittwoch, am Freitag. Also Mittwoch-Freitag-Predigt ist es jetzt. Was gibt es? Okay. Der übernatürliche Friede. Und das ist mehr, als wenn nur Waffen schweigen oder kein Krieg ist, kein Streit. Es ist etwas. Dieser übernatürliche Friede ist, wo Lamm und Löwe zusammen Gras fressen. Dieser übernatürliche Friede ist das, wo das Kind am Loch der Otter spielt. Dieser übernatürliche Friede ist, wo man aus Schwertern Flugscharen macht. Das ist der übernatürliche Friede, dieses gewaltige Wirken Gottes auf übernatürliche Art und Weise. Und wir alle tragen die Sehnsucht nach diesem übernatürlichen Frieden in uns. Und nur echte Überwinder haben und erlangen diesen wirklichen Frieden. Jesus sagte in der Bergpredigt, selig sind die Friedenstiften. Ich werde auf dieses Wort nachher noch ein bisschen mehr eingehen. Selig sind die Friedenstiften, also wie selig sind die sich taufen lassen. Selig sind die, also wir haben 39 Seligpreisungen allein im Neuen Testament. Also für jeden Tag im Monat ist da eine Seligpreisung. Und eines davon ist, selig sind die Frieden machen, Friedenstiften, am Frieden arbeiten. Friedensarbeiter, die werden Söhne Gottes oder Kinder Gottes heißen. Hier ist die Rede also von Friedensmacher. Das ist mehr als Pazifismus, mehr als Abrüstung. Die Frieden machen, was es auch immer heißt. Dieser Friede ist mehr als nur Ruhe oder Wohlbefinden. Ist mehr als nur Erfolg und Ruhm und Heil und Wohl, es ist etwas, was aus der Seele, aus der Tiefe des Herzens kommt. Frieden machen. Was nützt es, wenn du um dich herum Frieden machst mit allen möglichen Staaten, Kirchen, Gemeinden und so weiter, und du hast hier drin keinen Frieden? Der Herzensfriede. Damit fängt der wahre Friede an mit dem Herzen. In Jesaja Kapitel 52, Vers 7, da heißt es, wie willkommen sind doch auf den Bergen die Schritte der Friedensboten, der Freudenboten, die Frieden ankündigen, der eine frohe Botschaft bringt und Rettung verheißt. Also Friede ist Freudenbotschaft, ist Rettung. Rettung von was? Lass uns darüber nachdenken. In Epheser Kapitel 6, Vers 15 heißt das Evangelium des Friedens. Also wir predigen, was ich hier predige, ist ein Evangelium des Friedens. Dass du Frieden mit Gott hast. Und zwar mittendrin im Auge des Orkans. Mittendrin im Sturm. So wie der Herr Jesus mittendrin auf dem See das Schiff schaukelt. Also es sind große Turbulenzen, unser Heiland schläft, hat Frieden. Der sagt, also mir kann nichts passieren, ich bin Kind Gottes, ich bin geborgen in der Hand Gottes und mich kann niemand aus der Hand Gottes reißen. Das ist dieser übernatürliche Friede. Der Teufel kann Handstand machen, Kopfstand machen, kann Salto schlagen, sich überschlagen, kann toben, so viel er will. Mir kann nichts passieren, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass das nicht das Ende ist. Lass ihn toben. Der verschießt sein Pulver. Friede hat etwas mit Harmonie zu tun, mit Übereinstimmung, mit Einklang, und zwar mit dem Schöpfer. Wir müssen Friedenserfahrungen machen. So im Sturm, mittendrin, in der Krise, in der Katastrophe, in der Krankheit, in welcher Situation auch immer. Ich weiß, Gott ist mit mir. Mich kann nichts von seiner Liebe trennen. Gott ist mein Herr und ich bleibe sein Kind, egal was passiert. Frieden heißt Entspannung leben. Ringsherum Katastrophe, ringsherum Turbulenzen, ringsherum Ekel, Chaos und was es auch immer sein mag. Und innen drin, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und das dauerhaft, nicht nur gelegentlich, nicht nur, wenn man im Gottesdienst ist, nein, Tag und Nacht. Man hat Frieden. Je größer der Sturm ist, desto größer ist dann der Friede auch gleichzeitig. Ich weiß, mich kann niemand aus der Hand des Herrn reißen. Wer Frieden mit Gott hat, Römer Kapitel 15, Vers 3, der hat ein gutes Gewissen. Die Schuld verfolgt ihn nicht, die Vergangenheit verfolgt ihn nicht, die Verletzungen verfolgen ihn nicht mehr, die Misshandlungen, der Missbrauch und alles, was in der Vergangenheit war, macht ihm nichts zu schaffen. Wir haben den Frieden Gottes, wir haben Frieden gemacht mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen, mit dem allmächtigen Gott. Ich werde heute auf ein Thema am Schluss kommen, das manche vielleicht ein bisschen schockieren wird. Aber um den Frieden Gottes geht mir, dass du den ewigen Frieden Gottes hast. Gottes Wort bringt uns Frieden und durchdringt die Seele. Und je mehr du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, in Krisenzeiten, Sturmzeiten, in Drangsalszeiten, Trübsalszeiten, je mehr du die Bibel liest, und zwar laut liest, desto größer wird dein Frieden, mittendrin im Sturm. Und ich mache also Mut, die Bibel mitten in der Krise zu nehmen und sagen, ich lese jetzt dir vor, liebe Angst, liebe Drangsal, liebe Trübsal. Jetzt muss ich dir was vorlesen, eine kleine Geschichte erzählen. Der Gläubige hat in allen Krisensituationen einen übernatürlichen Frieden, und zwar vom Wort Gottes her kommend. Jesus kam und sagte, ich bring nicht Frieden. Hör zu, ich bring das Schwert. Ich bringe Spannungen. Zuerst einmal, bevor der Friede richtig passiert, musst du dich von all dem trennen, was nicht Friede ist. Der Heilige Geist bringt diesen übernatürlichen Frieden, indem er sagt, lass die Finger weg von dem. Der Mann ist nicht in Ordnung, die Frau ist nicht koscher oder was es auch immer ist. Der Heilige Geist trennt uns zuerst, bevor er uns zum Frieden Gottes bringt. Also wir müssen also den Frieden Gottes auch richtig verstehen. Es ist nicht einfach, dass ich mit der ganzen Welt einverstanden bin. Nein, fauler Friede, das ist was Schreckliches mit Kompromisse. Mit Gefälligkeiten. Wenn du etwas aus Gefälligkeit jemand was machst, vergiss es. Das hast du nur Unfrieden hinterher. Deshalb ist es so wichtig, dass du ganz genau bist und weißt, das ist es. Das ist der Weg, den gehe ich, das ist ein geraden Weg. Alle krummen Wege bringen mich nirgendwo hin. Die Salbung bringt Frieden. Den übernatürlichen Frieden meine ich. Den Herzensfrieden. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Also wenn du bisher noch keinen Frieden Gottes hast, du sagst, ich muss immer Buße tun, diese alten Sünden holen mich immer ein, meine Vergangenheit holt mich ein, die Flüche holen mich ein. Wenn du dich taufen lässt, und ich sage dir, Taufe ist etwas ganz Großartiges, du machst Frieden mit Gott. Und dann kannst, wenn der Teufel zu dir kommt und dich anklagen will und dich beunruhigen und dich aus der Fassung bringen möchte, dann kannst du sagen, mein lieber Teufel, in aller Liebe, ich muss dir die Wahrheit sagen, ich bin mit Christus gestorben. Und wenn einer mal tot ist, der kann nicht mehr belästigt werden. Der reagiert nicht mehr auf die ganzen Anklagen und so weiter, Kritik, der reagiert nicht mehr darauf. Und der kann nicht mehr angegriffen werden. Wir sind gestorben, mich gibt's nicht mehr, was willst du? Muss jemand anders suchen. Die Taufe ist also ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Und wer sich taufen lässt, der will Frieden haben, endlich schlafen können. Friede hat es auch einfach, dass du mal nachts schläfst, wenn der Teufel Überstunden macht. Nachts macht arbeitet der Teufel, das ist sein Reich der Finsternis. Alles passiert meistens um Mitternacht oder dann gegen Morgen, wo er dann den Menschen nicht in Ruhe lassen möchte und dann noch mit irgendwelchen Albträumen schockiert. Du hast es in der Hand, ob du Frieden hast oder nicht, lass dich taufen. Also für mich persönlich war es immer wieder so wunderbar, mein Taufspruch. Und ich habe eine lange Zeit in meiner Bibel diesen Taufspruch gehabt. Und wenn eine Versuchung kam und gesagt, guck mal her, du bist getauft, du bist nicht mehr, du gehörst nicht mehr zu dieser Welt, du hast das System gewechselt, du gehörst jetzt Gott. Es war eine freie Entscheidung. Du hast es in der Hand, du hast freien Willen. Und mit diesem freien Willen kannst du machen, was du willst. Ja oder Nein sagen. Und du hast Frieden, wenn du Ja zu Gott sagst. Dein freier Wille ist dein Geburtsrecht. Wir sind alles als Freie geboren und wir sterben meistens als Sklaven oder Kopien. Du hast ein Recht, dich zu entscheiden und sagen, ich will Frieden haben oder ich will keinen Frieden haben. Und ich will Frieden machen. Frieden muss man machen. Selig sind die Frieden machen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Du kannst jemanden hassen oder kannst jemanden lieben. Es liegt an dir. Ich treffe die Entscheidung. Du kannst jemanden ignorieren oder jemandem Recht geben. Das liegt an dir und an mir. Wenn du keinen freien Willen hättest, könntest du Gott gar nicht lieben, selbst wenn du es möchtest. Könntest Gott gar nicht anbeten, könntest gar nicht der Heiligung nachjagen. Es ist ja dein freier Wille. Ich will Gott gefallen und ich möchte das Beste, das Optimalste von meinem Leben haben. Ich habe freien Willen. Und deshalb, es steht und fällt alles mit deinem freien Willen und in allen Stücken. Im Geistlichen, Gott gegenüber wird man nicht vergewaltigt und Gott gegenüber wird man nicht zu etwas gezwungen, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung. Gott sagt, ich lege dir Segen und Fluch vor. Entscheide dich. Wähle, welchen Weg du gehen möchtest. Deine Entscheidung bestimmt, wie es mit dir, mit mir, mit uns weitergeht. Deine oder unsere Entscheidung bestimmt es. Die Friedfertigen werden Kinder Gottes heißen. Es liegt also an uns, ob wir Frieden haben wollen. Wenn der Gottlose keinen Frieden haben will mit dir, das ist dann sein Problem. Aber du willst mit ihm Frieden haben und du willst ihn in Frieden lassen. Das ist dieser übernatürliche Friede, dem Gottlosen gegenüber. Lass doch, lass ihn toben, lass ihn schimpfen. Verteidige dich nicht. Es liegt an dir, ob du aus dem Häuschen gehst und die Fassung verlierst oder mitmachst und dich ereiferst. Es liegt an dir. 2. Chroniker Kapitel 2. Chronik 20, 20. Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt an seinen Propheten, so werdet ihr Glück und Frieden haben. Also der Glaube ist es, was Frieden und Unfrieden ausmacht. Glaubet an den Herrn. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt. Die Welt hat tausende von Friedensverträgen geschlossen und keins gehalten. Kaum gehalten. Die ganzen 8000 Friedensverträge, die man in den letzten 3000 Jahren geschlossen hat, hat keines länger als 3 Jahre gehalten. Im Durchschnitt zusammen addiert. Was wir brauchen, ist einen Frieden, der bleibt. Der besteht, und zwar für alle Zeit und Ewigkeit. Der gefallene Mensch liegt im Streit, im Knatsch mit Gott. Das ist, um was es mir heute Abend geht, dem Frieden Gottes. Wenn du mit dem Schöpfer Frieden hast, mit der Natur Frieden hast, dann hast du Frieden auch mit deiner Umgebung, dann hast du Frieden mit deiner Familie, dann hast du Frieden mit anderen Leuten, dann versuchst du dann deinen Weg zu finden in der ganzen friedlosen Welt. Unsere Natur ist voller Spannung eigentlich, hier drin, im Herzen, voller Spannung. Und ich entscheide mich, mache ich mit oder nicht? Gebe ich nach oder nicht? Meine Reaktion bestimmt meine Fortentwicklung. Das sind nicht die Dämonen. Weißt du, es ist viel zu einfach und viel zu primitiv, schnell die Hand aufzulegen und sagen, das ist alles vorbei. Nein, wir führen einen Kampf und ohne Kampf gibt es keinen Frieden. Du musst das Böse, das Negative überwinden und erst dann hast du den Frieden. Du musst das Böse in Schach halten, du musst den Teufel entwaffnen, dann hast du erst Frieden, nicht vorher. Weißt du, die meisten denken, wenn ich gebetet habe, habe ich Frieden. Nein, du musst den Teufel unter deine Füße bekommen. Dann gibt es diesen übernatürlichen Frieden. Und dann sagst du, bleib schön brav unten, mein Lieber. Und du kannst zappeln. Der einzige Ort, wo der Teufel sich aufhalten darf in Frieden, ist unter deine Füße. Das ist der einzige Ort, wo du zulassen darfst, dass der Teufel sein kann. Unter unseren Füßen. Gott hat den Teufel zertreten, Jesus Christus, und ihn unter deine Füße gelegt. Und jetzt, wir machen die schlimmsten Kämpfe und Spannungen durch. Und wir denken, ich muss was tun. Nein, wir müssen nur da drauf stehen, auf das, was Gott uns versprochen hat. Und wir müssen das uns aneignen. Und zwar bewusst. Bewusst aneignen, Jesus hat besiegt. Satan, du bleibst schön unten. Ich reg mich nicht auf. Du musst es nur sagen, ich reg mich nicht auf. Und dann hast du schon etwas von dem Göttlichen in dir. Wir ärgern uns oft über uns selbst und andere. Wir sind zornig und neidisch und eifersüchtig. Ich habe mal von Gott einen Auftrag bekommen, einen ganz blöden Auftrag. Weißt du, Gott gibt auch manchmal blöde Aufträge. Und ich habe gesagt, Herr Jesus, zeitlang habe ich so einen Spruch hinten am Auto gehabt, gerade du brauchst Jesus. Aber das war zu radikal für mich. Und dann habe ich gebetet, ich sagte, lieber Heiland, ich möchte einen anderen Spruch. Und dann sagt der Herr, lese die Bibel und dann wirst du schon einen Spruch finden. Und ich lese die Bibel und dann finde ich nichts anderes als diesen Spruch. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Man muss vorstellen, ich wollte ja nicht gerade, du brauchst Jesus hinten schreiben, jetzt muss ich noch etwas Schlimmeres draufschreiben. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Was mache ich? Ich kriege nicht mehr los. Ich bete, kriege keine andere Offenbarung, keine andere Erleuchtung als nur diesen Spruch. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Und schließlich habe ich letztendlich Gott nachgegeben, habe ich gemalt, nicht so groß. Bewusst, weil mit so einem blöden Spruch würde ich nicht durch die Gegend fahren. Aber es war Gottes Auftrag für mich und das hat mich fast krank gemacht. Und dann fahre ich monatelang durch die Gegend und ich frage den Herrn immer wieder in der Waschstraße oder wenn ich immer war, was soll das alles bedeuten? Es war nicht gerade, du brauchst Jesus, aber wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Ich konnte den Leuten auch nie richtig was Vernünftiges sagen. Und dann eines Tages komme ich an meinen Autoparkplatz und dann ist ein Zettel dran. Und meistens, wenn so ein Zettel dran hängt, denkst du, dass jemand dran gefahren, jemand was beschädigt und so dergleichen. Aber da war nichts, bitte rufen Sie mich an oder uns an und dann die Telefonnummer. Und dann rufe ich diese Leute an und sage, sagen Sie mal, was ist da passiert mit dem Auto? Sagt er gar nichts, wir wollen Ihnen nur Dankeschön sagen. Wissen Sie, wir sind Christen. Und wir haben uns so gestritten und gezankt im Park und wir haben Kinder und wir wollten uns scheiden. Und wir wollten beschließen, wir lassen uns scheiden. Und haben uns so gestritten. Und was lesen wir da? Als wenn der liebe Gott einen Engel geschickt hätte und ihr Auto steht da und parkt. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Wir wollen Ihnen nur danken für diesen Spruch, der zu unseren Herzen gesprochen hat. Dann wusste ich, jetzt habe ich meinen Auftrag erfüllt. Weißt du, und das gibt Frieden. Wenn du den Auftrag Gottes erfüllt hast, gibt es dir Frieden. Diesen übernatürlichen Frieden. Wenn du aber Gott nicht gehorchst, kriegst du Schweißhände, Schweißfüße, Schweißausbrüche und so weiter. Du schwitzt, du kämpfst gegen etwas. Man schwitzt immer nur dann, wenn man gegen was kämpft. Deshalb gib Gott nach. Wenn du anfängst zu schwitzen, dann weißt du nicht wegen der Hitze jetzt heute, aber wenn du anfängst zu schwitzen, dann ist etwas in dir, was rumort, was keinen Frieden hat. Und der innere Friede ist ausschlaggebend für deine Gesundheit, für deinen Blutdruck, für deinen Kreislauf. Der innere Friede. Die meisten Leute, unsere Gesellschaft heute ist krank. Und gerade was Kreislauf und Blutdruck ist, die sollten nur an dem inneren Frieden arbeiten. An diesem Frieden, wovon ich heute Abend spreche. Das ist etwas ganz Wichtiges. Die Kämpfe hören auf, wenn du nicht mehr neidisch bist, eifersüchtig bist, wenn du nicht mehr bitter bist, wenn du nicht mehr zornig bist, wenn du nicht mehr wütend bist, wenn du keinen Groll in deinem Herzen hast, wenn du Frieden gemacht hast. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Du frisst dich selber auf, wenn du keinen Frieden hast. Du zerstörst dich selbst, wenn du keinen Frieden hast. Du ruinierst dich selbst, wenn du keinen Frieden hast. Weil wir keinen Frieden haben oder gönnen, gönnen wir auch den anderen natürlich keinen Frieden. Und ständig sind wir da im Kampf und Knatsch. Du brauchst den übernatürlichen Frieden innen drin. Frieden von der Ewigkeit für die Ewigkeit. Frieden, der vom Himmel herkommt. Meinen Frieden gebe ich euch. Friede ist, wenn wir Sieg haben. Und zwar Satan unter unsere Füße. Und Satan, für mich ist Satan zuerst mal mein innerer Schweinehund. Mein Ego, mein alter Mensch, mein Temperament, mein Charakter. Das ist Satan. Und den muss ich unter meine Füße kriegen, unter Kontrolle. Selbstkontrolle ist eine der größten Früchte des Heiligen Geistes, obwohl das letzte aufgezählt wird, ist aber die größte Selbstkontrolle. Friede ist, wenn wir den Sieg haben über unsere Gewohnheitssünden. Und ich weiß, jeder hat von uns so Gewohnheitssünden. Der eine naschen, der andere rauchen, der andere trinken, der andere schlürfen, der andere schnarchen. Jeder hat so seine Gewohnheitssünde. Und gerade unsere Gewohnheitssünden verursachen uns die meisten Probleme. Ich bin auch nur zum Herrn gekommen, weil ich Probleme hatte mit meinen Gewohnheitssünden. Manche schnattern zu viel. Andere telefonieren zu viel, sind Gewohnheitssünden. Und du weißt, was deine Gewohnheitssünde ist. Und du hast einen wunderbaren Sieg. Und du musst einen wunderbaren Sieg erleben in deinen Gewohnheitssünden. Dann hast du Frieden, ich stehe drüber. Ihr habt das unter Kontrolle. Essen könnte bei manchen auch eine Gewohnheitssünde sein. Wir versuchen, unsere Konflikte selbst zu lösen. Daraus entstehen Gewohnheitssünden. Wir bringen uns selbst meistens in die Versuchung. Weißt du, ich will nicht. Und je mehr ich nicht will, desto mehr will ich. Und desto mehr tue ich. Ja, das ist biblisch. Das, was ich nicht will, das tue ich. Und du siehst auch so deine Gewohnheiten, gegen die du ankämpfst. Und ich habe eines in meinem Leben gelernt, den Frieden Gottes zu erleben, nicht mehr zu kämpfen. Nicht mehr dagegen anzukämpfen, sondern der Herr hat alles getan. Es ist vollbracht. Es klingt verrückt und schizophren, wenn ich sage, es ist vollbracht. Dann sagen manche Leute, das ist ja Faulheit und so weiter. Nein, das ist keine Faulheit, sondern ich überlasse mich Gott und lasse den Heiligen Geist wirken in meiner Schwachheit. Gewohnheit, Sünden sind nichts anderes wie Schwachheiten. Da bin ich nur meine schwache Seite, meine schwache Zeit, meinen schwachen Zustand. So, wir glauben, das bestehe ich schon. Da entstehen schon die Gewohnheitssünden. Das kriege ich schon in den Griff. Und immer wenn du denkst, du kriegst es in den Griff, kriegst du es nicht in den Griff. Und ich denke nur an König David, so ein typisches Beispiel für uns. Die meisten fallen durch und die meisten versagen, wenn sie glauben, ich kann das schon. Und daraus entstehen die ganzen Übel. Und da kommt der ganze Unfriede, der natürlich uns mitreißt und runterzieht und in den Abgrund unter Umständen stürzt. Wir haben David, er versagt in einer Stunde, wo er sagte, ich muss nicht an den Kampf gehen. Das können die anderen. Die anderen, also ich hab alle meine Feinde so weit unter Kontrolle. Er hat aufgehört zu kämpfen. In dem Moment, wo du aufhörst, Gott für dich streiten zu lassen und den Kriege Gottes zu führen, indem du aufhörst, also und sagst, nein, ich muss dies und jenes nicht mehr tun. Weißt du, ich muss nicht mehr beten. Das habe ich auch schon so in dem Griff. David hat aufgehört, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und der Kampf des Glaubens ist was ganz was anderes, ist Gott herrschen lassen, Gott Herr sein lassen, unter Gott stehen und dort sein, wo Gott einen haben will. So, David dachte, okay, er bleibt zu Hause heute. Und ich sage dir, Bruder, Schwester, zu Hause passieren alle deine Sünden, deine Gewohnheitssünden zu Hause. Sobald du in der Gemeinde bist, sündigst du nicht. Da bist du koscher. Aber zu Hause, David blieb zu Hause. Und zu Hause wirst du angefochten, angegriffen, zu Hause kommen alle dummen Gedanken. Und deshalb die Bitte vom Vater unser und führe uns nicht in Versuchung, solltest du zu Hause x-mal beten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Der große Versucher ist bei dir zu Hause, da bist du allein. Da kommt es, da greifst du zur Zigarette, da greifst du zu Tabletten, da greifst du zu Alkohol, da greifst du zu all diesen ganzen Giftzeugs. Unsere fleischlichen Versuchungen hat Jesus überwunden letztendlich. Aber zu Hause weiß es nicht mehr. Zu Hause sagt es dir niemand. Zu Hause guckt niemand hin. Und wir müssen zu Hause uns bewähren. David blieb zu Hause, dann geht er spazieren. Wir kennen ja diese Geschichte. Und da sieht er die Frau dort drüben im Tal und so weiter. Im Geist haben wir den Sieg über unsere Gewohnheitssünden. Aber wie sieht es praktisch aus? Über unser Laster und der Triebe oder unser Charakter. David sagte, ich bin in Ordnung, bei mir stimmt alles. Sag nie, ich bin in Ordnung. Wir sind alle noch nie in Ordnung. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir laufen den Lauf des Lebens und wir kämpfen den Kampf des Glaubens und wir sind mittendrin. David hat genug Feinde gehabt. Und solange er in Gott war, hat er keine Probleme damit gehabt. Und ich sage dir ein Geheimnis, solange du in Gott bist, hast du mit deinen Feinden, mit deinen Gewohnheitssünden, mit deinen Trieben und Lastern und Untugenden, mit deinem Temperament, mit deinem Charakter keine Probleme, solange du unter Gott stehst. Das ist dieser Kampf des Glaubens. Solange du da bist, wo Gott dich haben will und das bist, was Gott aus dir machen möchte. David hatte also eine ganze Menge Feinde, so wie du und ich. Wir haben eine Menge Feinde. Wenn du deine Feinde mal aufzählen würdest, was sind meine Widersacher? Da reicht dir ein ganzes Heft heute nicht. Solange David Gott gehorchte, störten sie ihn nicht. Und das ist das Geheimnis. Solange du Gott gehorchst, stören dich deine Feinde nicht. Haben deine Feinde mit sich selbst so viel zu tun? Die reißen sich selbst die Haare vom Kopf und die kratzen sich selbst die Augen aus. Solange David recht lebte, tauchte kein einziger Feind auf. Das ist ein Geheimnis. Vor Gott, solange er vor Gott stand. Aber sobald er sündigte, sobald er sich von Gott entfernte, also dieser übernatürliche Friede, wie funktioniert er? Solange du unter Gott stehst, hast du Frieden auf allen Ebenen. Hast keine Versuchung, keine Anfechtung, der Teufel ist weit weg, ist unter deinen Füßen, sehr weit weg von deinen Gedanken, von deinem Kopf. Aber sobald du Gott vernachlässigst, sobald deine Beziehung zu Gott nicht mehr stimmt, sobald da Wackelkontakt ist, werden deine Feinde frech und kühn und tauchen plötzlich da aus dem Gebüsch auf, fangen an über dich zu lachen, zu triumphieren und versuchen deinen übernatürlichen Frieden, den du hast, zu stören. David hatte große Siege, 2. Samuel Kapitel 10 und dann Kapitel 11, er blieb zu Hause. Kapitel 2. Samuel 11, er blieb zu Hause. Das doch die anderen, die müssen, die haben es nötiger. Manche Männer haben Probleme und die Katholiken, die schicken ihre Männer in die Kirche und ihre Frauen in die Kirche und die sollen beten, aber eigentlich sollte der Mann beten und nicht die Frau. Eigentlich sollte der Mann in dem Gottesdienst sein und nicht die Frau. Da sehen wir, wo die Probleme sind, wo die Probleme entstehen. Aber David blieb allein zu Hause und da passierte das Unglück. Dein Problem fängt immer zu Hause an. Der Teufel greift dich immer diesen inneren Frieden bei dir zu Hause an. Fernsehen, mal gucken, was dort läuft. Und dann guckst du jeden Schmutz und jeden Dreck, jeden Spuk. Er besucht dich zu Hause, wenn du nicht schlafen kannst, stört dich zu Hause. Zu Hause wird gesündigt. Zu Hause passieren unsere ganzen schlimmen Sünden, die uns dann unser Leben schwer machen. Zu Hause kommen alle möglichen dummen Gedanken und werden auch dumme Gedanken ausgedacht. Zu Hause. Zu Hause versucht uns der Teufel fix und fertig zu machen. Die Lust nach Bathsheba und dann den Uriah zu töten, anstatt zu Hause. Und dann sagt er, wie kriege ich den Kerl, wie kriege ich den Uriah unter die Erde, damit ich die Frau heiraten kann und alles zudecken kann. Zu Hause kam all dieses blödes Zeug in den Sinn. In 2. Samuel 11, Vers 27, aber das, was David getan hatte, missfiel dem Herrn sehr. Und das passierte zu Hause. David sündigte nicht im Puff, David sündigte nicht irgendwo auf dem Schlachtfeld, David sündigte zu Hause. Der übernatürliche Friede wurde zu Hause zerstört. Und dann kommt zu Hause auch der Nathan, 2. Samuel 12, und der Prophet, und der kam nicht, um David zu beraten und ihn zu inspirieren, sondern er kam, um seine geheime Sünde aufzudecken und erzählt eine Geschichte von 99 Schafen und einem Schaf. Und ja, ist alles in Ordnung. Und du siehst, wie dann, wenn Gott redet, wir denken, ist alles in Ordnung mit mir, also bestens. Aber dann sagt der Heilige Geist, du bist der Mann, der hier ungerecht sich verhalten hat. Du hast dich der Hand des Herrn entzogen. Du bist gefallen. Und was passiert? David muss von der Stunde an fliehen. Wie ein wilder, feiger Mann wird durch die Welt gejagt. Seine eigenen Kinder machen ihm Probleme. Die Hölle heiß. Von dem Moment sterben 4 seiner Söhne. Nachdem er an Gott versagt hat, kriegen sich die Kinder in die Haare. Da schänden sie einander. Da bringen sie einander sich um gegenseitig. Probleme über Probleme tauchen auf. Er wird depressiv. Zu Hause ist das Chaos ausgebrochen. Der sichtbare und unsichtbare Friede ist von seinem Haus, der sichtbare und unsichtbare Friede ist von seinem Haus genommen worden, gewichen. Die nächsten Kapitel in Samuel Kapitel 2, also 2. Samuel, die nächsten Kapitel, was jetzt stehen, die nächsten Kapitel, die müssen nicht in der Bibel drin stehen. Das ist unnötig, Platzverschwendung, wenn David nicht gesündigt hätte. Und so vieles in unserem Leben müsste gar nicht passieren, wenn wir nicht gesündigt hätten. In seiner Familie, und das ist jetzt nämlich das Problem, der hat äußerlich alles im Griff gehabt, aber innerlich hat er sich nicht im Griff gehabt. Innerlich war alte, unbereinigte Sünde in seinem Leben. In seiner Familie, in Davids Familie war Unzucht die Sünde. Und die ist nicht aufgearbeitet worden. Unzucht. In seinem Stammbaum gehörte die Hure Rahab, die Moabiten Ruth, die eigentlich nicht in seinem Stammbaum hineingehörte. David kommt aus dem Stamm Juda, wo die Juden auch herkommen. 1. Mose 38, die Juden sind eigentlich Bastarden, was ganz schlimm ist. Dort der Juda geht zu seiner Schwiegertochter und schwängert sie, die Tamar. Also praktisch Unzucht ist, sexuelle Unzucht ist in der Familie Davids zu Hause, und zwar in fast jeder Generation. Und diese Sünde bricht beim David ganz besonders stark durch und später, wir sehen, beim Salomo. Salomo wird so ein richtiger Weiberheld. Und du siehst, dass sowas den unsichtbaren Frieden stört. Unbereinigte Geschichte, Familiengeschichte. Sex war immer ein Problem im Haus Davids. Und es ist ein Kampf zwischen Fleisch und Geist. Woran die Familien auch heute zugrunde gehen und leiden und so weiter, was den Frieden aus den Familien nimmt, ist auch wieder Sex. Was ganze Gemeinden ruiniert, ist auch nichts anderes als Sex. Diese Tage habe ich so ein paar Nachrichten, Informationen bekommen, eine ganze Bewegung, da geht der Pastor mit anderer Frau fremd und mit Diakone, die tauschen die Partner untereinander aus, also sexuelle Ausschweifung, bis geht nicht mehr, aber dann Wort und Geist, dann voll Heiligen Geistes sein, voller Kraft und so weiter und dann demonstrieren sie Heilungen, geben sich als Weltaposteln aus und Sex ruiniert Familien. Was hat man dann davon? Wo es keine Gottesfurcht mehr ist, herrscht der Sexdämon. Der bricht durch. Und wenn wir ganz ehrlich sind, in jeder Familie steckt irgendwo so Sexteufel. Also macht jeder, was er will. Die uralten Triebe kommen wieder hoch. Da treibt es wieder. Und das Volk Gottes verwildert. Psalm 36, Vers 1. Also mir geht es um den inneren Frieden, diesen übernatürlichen Frieden. Und er wird gestört heute durch dieses wilde Treiben der Völker, der Menschen, was auch immer ist. Der Frevler spricht, ich bin entschlossen zum Bösen. Du siehst also, er lässt sich gehen, lässt sich treiben wie Treibholz. In seinen Augen gibt es kein Erschrecken vor Gott oder keine Gottesfurcht. Und deshalb steht in der Bibel, Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Dass man sich zu Gott stellt und sagt, hier bin ich Gott, so nein, so geht es nicht weiter. Wenn einmal die Barriere durchbrochen wurde, gibt es keine Hemmungen mehr. Dann wird das Sündigen zur Gewohnheit und man kann es nicht mehr lassen. Und dann siehst du, was aus Salomo nachher seinem Sohn geworden ist, der aus dieser Verbindung rauskam. Und es ist immer ein großes Problem, geht wie ein roter Faden durch die Geschichte des Hauses David. Und Gott sagt, das Schwert wird von deinem Hause ewiglich nicht weichen. Das Ergebnis der Sünde war Zerrissenheit, der Friede weggenommen von der Familie. Unglück über Unglück. Und wir müssen uns manchmal fragen, wenn wir kaputte Familien sehen, kaputte Persönlichkeiten sehen, kaputte Menschen sehen, was ist da passiert? Wir sind nicht mehr das, was wir sein sollten, wenn da Sünde reinkommt. Dann sind wir nur noch halbe Menschen. Und dann werden wir auf der einen Seite radikal. Ich denke nur, als Saul, der König Saul, Gott nicht gehorchte, die Amalekiter auszulöschen, was macht er? Der wird brutal, der will zeigen, ich bin entschieden zu folgen Gott. Wird radikal, lyncht die Leute auf, baut sogar spezial Mordwegen, um die Amalekiter die Völker zu vernichten. Aber Gott sagt, nichts, ich mache da nicht mehr mit. Du hast in der Sache, was ich dir gesagt habe, nicht gehorcht. Wenn wir Gott in einer Sache nicht gehorchen, ist der Friede von unserem Leben genommen. Und deshalb ist es wichtig, höre, was er sagt. Höre, was der Geist der Gemeinde sagt, was der Geist den Gläubigen sagt. Den Ungläubigen so wie, okay, aber was sagt er den Gläubigen? Viele Menschen sind heutzutage so verstockt, dass sie es nicht mehr hören und deshalb lässt Gott sie in ihr Unglück rennen. Ein Mensch ohne Gott wird immer ein halber Mensch sein, wird immer andere Menschen suchen, Partner suchen, Ausgleich suchen, Vergleich suchen, wird sich immer mit anderen Leuten vergleichen, wird immer keinen Frieden haben. Die sind immer besser wie ich, die haben immer mehr wie ich, die können immer mehr als ich. Und ist man ständig in einem Wettstreit. Die Welt ohne Gott ist in einem sehr schlechten Zustand. In den Nachrichten hören wir von Kriegs- und Kriegsgeschrei, von allen möglichen Missbrauch der Macht und Gewalt. Und einer will stärker sein wie der andere, weil die Menschen keinen Frieden haben. Weißt du, wenn wir Frieden haben und mit uns, dann sind wir zufrieden. Zufrieden mit dem, was wir haben. Zufrieden, dass wir leben dürfen. Und dann lassen wir auch die anderen leben. Tod und Krankheit, das sind so die Folgen der inneren Zerrissenheit, der Persönlichkeitsspaltung. Wir wollen schon das Richtige, aber wir machen das nicht. Etwas noch nebenbei. Weißt du, manche Leute, sie machen sich lustig und sagen, was der Pastor Matthäus da erzählt hat von dieser Finanztsunami, diese große Welle, die auf uns zurollt und so weiter. Diese Tage höre ich Nachrichten und was höre ich? Schwarzenegger, der erzählt, Kalifornien ist bankrott, Staatsbankrott. Der reichste Staat Amerikas und so weiter, der ist bankrott, muss Konkurs anmelden, kann ihre Rechnung nicht bezahlen. Und ich sage es, da fängt es an, es fängt im Westen an und es hört im Osten in Australien auf. Und ich sage euch auch warum. Warum brennen die Wälder? Warum gibt es immer wieder so Waldbrände? Waldbrände passieren immer dort, wo okkulte Praktiken praktiziert werden. Dort passieren Waldbrände. Jetzt was anderes noch zwischendurch. Aber das hat auch mit diesem inneren Frieden zu tun oder nicht zu tun. Weißt du, wo Okkultismus ist? Südfrankreich, Okkultismus, Spanien sind okkulte Gebiete. Und in Australien mit den Eingeborenen, diese ganzen okkulten Praktiken, dort brennen die Wälder. Und das ist ein Zeichen, dieser Steppenbrand, diese Waldbrände, die reißen. Und jetzt Kalifornien ist einer dieser ersten Staaten. Und die Frage ist, bis es auch zu uns rüberkommt. Es geht vom Osten nach Westen. Und in Kalifornien bewaffnen sich die Leute, das, was ich im letzten oder vorletzten Kontakt geschrieben habe, die Leute bewaffnen sich und die drehen sich um. Also der Nachrichtensprecher sagte, wir müssen uns auf alles gefasst machen, die Amerikaner haben Waffen und die drehen sich um und die werden die ganzen Reichen, die ganzen Bonzen erschießen. Und ich sage euch eines, das, was Gott mir gezeigt hat, was ich in Paris mal erlebte vor Jahren, dass mir vom Tisch mein Sandwich geklaut worden ist von armen Leuten, die nichts zu essen hatten, das kommt. Und weißt du, der Friede, ein Volk erhebt sich gegen das andere, Arme gegen Reiche und die Spannung wird immer größer, diese Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer in unserer Welt. Es fängt an, gestern oder heute ist Kalifornien, morgen ist Frankreich und Spanien und übermorgen ist vielleicht Deutschland dran. Also dieser Steppenbrand. Die Bibel sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden, können keinen Frieden haben, können auch keinen Frieden machen und von denen brauchst du auch keinen Frieden erwarten. Also wenn ein Gottloser zu dir kommt und dir seine Hand aussteckt, sagst du Dankeschön, also wir kommen nicht weit miteinander. Aber auch Christen, auch bei Christen ist der Streit ausgebrochen in Gemeinden. Und vor allem, weil sie Gott verlassen haben. So viele Gemeinden, die bauen da Kathedralen, die bauen alles Mögliche. Ich denke nur an diese Schule, Crystal-Kathedrale, alles wunderbar und gut und so weiter und die Familie ist zerrissen. Der Vater hat zuerst mal dem Sohn die Kirche übergeben, der Sohn hat sich vom Vater öffentlich getrennt und distanziert und so ein Knatsch, jetzt hat der Tochter die Gemeinde übergeben, die Tochter hat kein Charisma zum Predigen, also die sind beim Absteigen, eine Crystal-Kathedrale. Du siehst, wenn eine Familie keinen Frieden hat, kann das Ding auch nicht mehr weitergehen. Also das geht querfeldein. Meinen Frieden gebe ich, sagt der Herr, nicht wie die Welt ihn gibt. Und Jesus gibt uns einen anderen Frieden in einer friedlosen Welt. Und die Friedfertigen, mit dem Frieden muss jeder bei sich selber anfangen. Eine Stadt wird am schnellsten sauber, nicht wenn eine Kehrmaschine kommt oder Stadtreinigung kommt oder was weiß ich alles, sondern wenn jeder vor seiner eigenen Haustüre kehrt. Und wir haben genug mit uns selbst zu tun, um Frieden zu stiften. Und die werden Gotteskinder sein. Und jeder an seinem Ort, wo er steht, Frieden stiften. Nicht, wo er nicht steht. Nicht, wo er gerne stehen würde. Nein, an dem Ort, wo er steht. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich. Und Jesus ist gekommen, uns Frieden zu bringen. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 17, er kam und hat uns Frieden gepredigt. Frieden gelebt. Wie hat Jesus Frieden gelebt? Er hat sogar dem Judas einen Kuss gegeben. Das war Frieden leben. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Weiß, das ist der Verräter. Er weiß, der wird mich ausliefern. Freund, wie bist du zu mir gekommen? Und dann, er hat Frieden gepredigt und Frieden gelebt, dieser Jesus von Nazareth. Am Kreuz sagt der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Frieden machen. Viele Menschen wissen nicht, wie man Frieden macht. Sogar Leuten vergeben, obwohl die schuldig geworden sind. Er kam und hat uns Frieden gepredigt, Frieden vorgelebt. Jesus predigte nicht nur den Frieden, er brachte den Frieden, meinen Frieden. Vater, vergib ihnen. Wenn Jesus dieses Gebet nicht gesprochen hätte, könntest du und ich nicht gerettet werden. Stephanus hat dieses Gebet, als er gesteinigt wurde, gesprochen. Vater, behalte ihnen ihre Sünde nicht. Hätte Stephanus dieses Gebet nicht gesprochen, Saul von Tarsus wäre nie gläubig geworden. Du siehst also, wenn wir mit Gott Frieden machen, bekommen auch andere den Frieden Gottes. Kommt Saul von Tarsus zum Glauben. Und so weiter. Saul von Tarsus war der Zeuge, wo man die Kleider niedergelegt hat und gesagt, und dann den Befehl gab, steinigt, ein Pharisäer von Pharisäern. Und wenn Stephanus nicht für diesen Assistenten der Pharisäer gebetet hätte, wäre der Assistent nie gläubig geworden, Saul von Tarsus. Jesus ist selbst für uns Friede geworden, er ist der König des Friedens. Römer Kapitel 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, auch nicht Gottesdienst und nicht Singen und Jubeln und sonst was oder Kirche spielen. Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Freude und Friede. Es ist mehr als kein Krieg haben oder wenn die Waffen schweigen oder so Friedhofsfriede. Philipper 4, Vers 7, der Friede Gottes, dieser übernatürliche Friede, übersteigt das ganze Verstehen, das ganze Fassungsvermögen, ist eine Sache des Herzens und der Sinne, geheiligt durch Jesus Christus. Der Friede Gottes übersteigt alles. Und deshalb diesen Frieden, diesen übernatürlichen Frieden kann man nicht selber machen. Dieser Friede ist ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes. Die muss in unserem Leben entstehen, erwachsen und reif werden. Der Friede Gottes übersteigt unser Denken, die ganze Vorstellung und die ganze Religion, alles übersteigt das. Reich Gottes ist, manche sagen, Schwachsinn, manche Theologen sogar, können damit nichts anfangen, zu kindisch, zu primitiv. Aber genau das ist, was die Welt braucht. Meinen Frieden. Die Klugen und Weisen haben es nicht begriffen, nicht erfasst, weil der Friede verborgen ist, den siehst du nicht. Jemand, der Frieden hat, der kann sitzen, kann staunen, kann die Natur angucken, die Natur genießen. Der hat einen Schatz in seinem Inneren, das ist unbezahlbar, der Friede. Du sagst, ja, wenn ich Geld hätte, könnte ich Frieden haben. Aber schau die Reichen an. Die schlafen nicht ohne Revolver und Überwachungskameras und Bodyguards. Die sind ihres Lebens nicht sicher. Also Geld beruhigt, aber schenkt keinen Frieden. Und so auch das Äußere. Essen und Trinken ist nicht Reich Gottes. Der wahre Friede findest du im Inneren. Und deshalb, wir möchten jetzt eine Reise nach innen antreten und diesen inneren Frieden in uns suchen. Wir werden vom Geist Gottes inwendig getröstet. Wir werden vom Geist Gottes inwendig erneuert. Wir werden geheilt von innen her. Der Friede Gottes, wenn der in unserem Leben einkehrt, da kehrt Heilung ein, kehrt Befreiung ein. Unser innerer Zustand bestimmt unseren äußeren Zustand. Und deshalb fang an, den Frieden innen drin zu machen. Den Frieden mit Gott. In der Bibel heißt es, wenn du zum Abendmahl gehst, da solltest du zuerst einmal prüfen, habe ich was gegen meinen Bruder, gegen meine Schwester? Bin ich mit irgendjemandem in Knatsch? Denn wir sind ja Glieder am Leib Jesu. Und wenn ein Glied mit dem anderen nicht übereinstimmt, vergessen wir den ganzen Saftladen. Ist ein Saftladen, mehr nicht. Deshalb, wir müssen miteinander übereinstimmen. Aber ich muss zuerst mal mit Gott stimmen, die Seiten meines Lebens mit ihm stimmen. Und dann können wir im Orchester, im Chor, in der Kapelle zusammenspielen. Wir müssen zuerst mal in Harmonie mit Gott kommen. Und dann müssen die Saiten alle gestimmt sein. Und normalerweise in der Musik wird nach dem Grundton A gestimmt. Nach dem Grundton A. Und das ist für mich Jesus Christus. So sein wie Jesus. So sein wie er. Und nach dem stimmt sich nachher alles. Er hat Frieden gemacht. Und dann erreichen wir, wenn jeder seine Saiten durchstimmt zuerst mal. Wenn du eine Gitarre, die hat ein paar Saiten, aber eine Zither, die hat eine ganze Menge von Saiten. Und so ein Klavier hat auch eine ganze Menge von Saiten, die schön gespannt werden müssen. Und man stimmt die Saiten mit Spannung, indem man Spannung in eine richtige Position bringt. Nicht zu viel und nicht zu wenig Spannung. Er hat uns Frieden gemacht. Wir sind Söhne Gottes, wir sind Kinder Gottes plötzlich. Plötzlich haben wir eine ganz andere Position, eine ganz andere Ausgangsbasis. Söhne Gottes sind Friedensmacher, Friedensstifter. Sie haben inneren Frieden und dann gucken sie, dass sie mit dem anderen gut auskommen, einander vertragen. Viele Menschen sind heutzutage in unserer Gesellschaft nicht mehr gesellschaftsfähig. Die können miteinander nicht mehr umgehen. Die treten einander auf die Hühneraugen, benutzen Ellenbogen, denken im Dschungel, die werden im Dschungel, die müssen sich durchsetzen. Aber in der Bibel heißt es, einer achtet den anderen höher wie sich selbst. Und niemand greift in ein fremdes Amt, was ihm nicht zusteht. Also die meisten wissen gar nicht mal, wie man Frieden macht, wie man Frieden lebt. Aber wir wollen das lernen, deshalb sind wir da. Wir wollen unser Innenleben entwickeln. Und zuerst einmal, du musst zu dir selber finden, bevor du zu anderen hingehst. Du musst zuerst mal selbst missioniert werden, bevor du andere missionierst. Du musst dich zuerst mal selbst bekehren, bevor du andere bekehrst. Bei dir musst du erst die Richtung stimmen, bevor du anderen sagst, wo es lang geht. Also wir haben zuerst mal den Auftrag und die Sendung, uns selbst zu korrigieren und zu verändern. Und erst wenn es bei uns stimmt, wenn wir heilsame Gedanken haben, Gedanken des Friedens, wenn wir denken, wie kann ich den anderen fördern, wie kann ich den anderen weiterbringen, wie kann ich dem anderen dienen, wie kann ich den anderen ermutigen, wie kann ich dem anderen ein bisschen so unter die Flügel greifen und dass er besser und schneller vorwärts kommt. Unser innerer Friede hilft dem anderen. Die innere Ruhe, die innere Geborgenheit, die innere Gelassenheit, all das sind die Aspekte des göttlichen Friedens. Zum Menschsein gehört, dass er das innere Licht hat. Er weiß, also ich lebe für Gott. Ich muss mich nicht mit dem vergleichen. Hör auf, dich mit Bruder, Schwester XY zu vergleichen. Du bist ein Original. Und wenn du das entdeckt hast, dass du ein Original bist, ein geliebter Gottes, ein gewollter Gottes, von Grundlegung der Welt gewollt, dann wirst du nicht mehr dich vergleichen ständig und eifern und sagen, bin größer wie der. Und wer wird der Größte sein? Und weißt du, dann haust du dich um, wenn du zum Heiland kommst und sagst, Herr, wer wird der Größte sein? Dann sagt er, der Schuhputzer, der Fußwäscher, der wird der Größte werden. Du brauchst Frieden. Frieden mit dir selber. Diesen inneren Frieden, der muss dich leiten. Weißt du, wenn du diesen übernatürlichen Frieden nicht hast, du bist nicht lebensfähig, nicht überlebensfähig. Weißt du, wenn du Sachen einkaufst oder jemand kommt und schwätzt dir was auf, wenn du hier drin keinen Frieden hast, lass die Finger weg. Das ist nichts für dich. Du musst in deinem Herzen Frieden haben. Das ist oder das ist nicht. Der innere Friede muss dein Leben bestimmen in deinen Entscheidungen. Weißt du, wenn du keinen inneren Frieden hast, der Mann, die Frau, das ist was für mich. Oder die Gemeinde, das ist was für mich oder nicht für mich. Wenn du diesen Frieden nicht hast, lass die Finger weg. Lieber bleibst im Bett und wartest, bis du den inneren Frieden hast. Bis du die Erleuchtung hast, ja, das ist, was Gott will. Das Geheimnis des Friedens findest du im Gebet. Wenn du anfängst, mit Gott zu reden. Gott, dein Herz zuerst mal ausschütten, zuerst mal auspacken, alles raus, 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 zuerst mal dich innen drin reinigen. Und dann, wenn du ihm alles gesagt hast, und dann, meinen Geist befehle ich dir, Herr, jetzt, dann kann Gott an dir arbeiten. Wer betet, wer auf Gott hört, wer sich Gott öffnet, der empfängt Frieden. Vielleicht nicht gerade auf Anhieb. Und ich habe auch nicht immer auf Anhieb den Frieden bekommen. Nach und nach, der Friede ist gewachsen. Weißt du, wenn Gott arbeitet, er beginnt immer ganz klein. Wie ein Senfkorn. Und diese Sache entwickelt sich, wird größer und größer und stärker. Also man kann mittendrin im Sturm sein und dann wissen, ich bin von Gott geborgen, ich werde von Gott getragen, ich werde von Gott versorgt, ich komme durch, aber ich komme nicht um. Diesen tiefen inneren Frieden, mittendrin im Stürmen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist was Friede, sogar mittendrin im Leid. So viele Leute hadern mit ihrem Schicksal, haben keinen Frieden mit ihrem Schicksal. Ich bin krank, warum muss ich am Stock laufen? Warum fallen mir alle Zähne raus? Warum sehe ich nicht mehr so gut? Warum malt die Mühle nicht mehr? Steht alles da im Prediger drin. Warum werde ich silbrig? Warum blüht der Mandelbaum? Weißt du, viele Leute hadern mit ihrem Schicksal, nehmen sich nicht an. Und der Friede ist, sich zuerst einmal sich selbst annehmen. Das, was ich bin, Mann, Frau, Arbeiter, Angestellter, Beamter oder egal was du bist, sich anzunehmen und nicht mit dem Schicksal zu hadern, das ist dieser übernatürliche Friede und sagen, Gott hat mir nicht mehr gegeben. Im Himmel werde ich mehr haben. Im Himmel werde ich was anderes sein, deshalb dem Demütigen schenkt der Gott Gnade. Weißt du, der arme Lazarus und der reiche Mann, der arme Lazarus mag vielleicht mit seinem Schicksal gehadert haben, die Hunde leckten seine Wunden, aber der hat nachher gut gehabt, weil er Gott vertraute. Vertraue Gott. Und Frieden ist Gottvertrauen in jeder Situation. Sich Gott überlassen, sich Gott anheimstellen, die ganze Sache. Sich nicht rächen und sich verteidigen. Versuch nicht zu rächen, wenn dir jemand Böses angetan hat. Je mehr du dich rächst und denkst, du musst dich verteidigen, desto mehr gehst du in die Folterkammer selbst. Das trifft dich am schlimmsten. Wenn du den Frieden Gottes in deiner Seele hast, kannst du gelassen sein. Du weißt, ich bin ein Augapfel des Herrn. Mich darf niemand anrühren. Leute, passt auf, bin gefährlich, explosiv. Wer euch antastet, tastet mich an. Wer euch beleidigt, beleidigt mich. Wer euch kritisiert, kritisiert mich, heißt es in der Bibel übersetzt. Es gibt einen Frieden, wenn du weißt, ich bin Kind Gottes, Sohn Gottes. Wir haben das noch nicht in der Hand als solches. Wir haben den Scheck, aber noch nicht ganz eingelöst, aber es kommt. Das ist also diese Spannung, in der wir uns befinden. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt, diesen übernatürlichen Frieden. Du hast plötzlich Kraft, es zu ertragen, zu verzeihen. Nichts fördert den Frieden so stark wie die Vergebung. Vergib. Vater, vergib ihnen. Behalt ihnen die Sünde nicht. Betrachte die ganze Welt als doof. Tut mir leid, aber sieh mal so. Mein Fahrschullehrer hat zu mir gesagt, wissen Sie, als Fahrschüler, denken Sie, alle Autofahrer sind Idioten, nur Sie sind richtig. Und deshalb nehmen Sie Vorsicht, achten Sie auf jeden, jeder könnte bei Rot durchfahren, das könnte und so weiter, und die sind alle unvorsichtig, nur Sie sind richtig. Deshalb Und wenn du anfängst, von dem Standpunkt aus dein Leben aufzusäumen, alle Menschen sind böse, alle Menschen sind womöglich vom Teufel besessen, alle vom Getrieben und gejagt, die wollen nicht das Richtige, aber tu du mal das Richtige. Fahr du so vorsichtig, dass du ja nirgendwo aneckst, dass du ja niemand ramputierst oder zusammenstößt. Nimm immer Abstand. Und du musst nicht wissen, was die alle kochen nächste Woche oder wie es da weitergeht. Du musst nicht im Kochtopf bei den anderen reingucken. Wir müssen Abstand haben. Weißt du, wir haben Frieden, wenn wir gelernt haben, voneinander Abstand zu haben. Dass es immer noch Toleranz da ist. Lass ihn machen, das ist ja er. Das ist ja ihre Kultur. Die mögen Knödel, weil sie von Bayern kommen. Und die anderen mögen Spätzle. Und die anderen mögen Kartoffeln, weil die da von Preußen irgendwo her sind. Also wir müssen, weißt du, wir bauen den Tempel. Und der Tempel Gottes ist ganz was anderes. Der Tempel Gottes ist nicht ein Hochbau, ein Turm. Der Tempel Gottes ist ein Flachbau. Und der Tempel Gottes ist nicht aus Ziegelsteinen, wo einer wie der andere ist, so gebrannte Ziegelsteine. Und dann mit Pech zusammengehalten, nicht Mörtel, also in der Bibel der Turm zu Babel wurde von Pech, also mit Begeisterung heiß gemacht und dann zusammengeklebt und zusammengekleistert. Der Tempel Gottes besteht aus naturbehauenen und naturbelassenen Steinen, wie sie gewachsen sind, aus dem Block, aus dem Fels gehauen, aus dem Steinbruch geholt. Und da ist jeder ein Original. Und der Tempel Gottes ist ein Flachbau. Ein Stockwerkbau, nicht da, wo einer dann wie bei einer Pyramide oben herrscht, sondern ein Flachbau. Und dazwischen ist immer noch ein Spalt, Toleranz. Du kannst manchmal deinen Finger durchstecken. Die Leute an der Klagemauer, die stecken ihre Gebete da rein. Das ist nichts anderes, so ein Spalt. Und in deinem Leben muss zwischen dir und deinem Bruder Luft bleiben. Muss noch Toleranz da sein. Muss der Heilige Geist noch dazwischen Platz haben und durchgehen können. Also Toleranz. Und das ist, was Frieden schafft. Der Heilige Geist will Frieden in deinem Leben schaffen. Geist und Leben gehören zusammen. Toleranz. Toleriere deinen Bruder, wie er ist. Gott hat ihn als Original gewollt, so hat er ihn gewollt. Und nimm ihn an. Und je mehr du lernst, Leute anzunehmen, desto mehr nimmt Gott dich an und desto leichter lebt sich's. Körper und Geist sind voneinander abhängig. Deshalb der innere Friede so wichtig. Wie siehst du die Welt? Wie siehst du die Menschen? Wie siehst du dich? Wie siehst du deine Familie, deine Arbeit, was du auch tust? Kannst mit Gott hadern? Und die meisten Christen hadern mit Gott. Wie die mit Gott hadern, zu Hause natürlich, in der Gemeinde nicht, da beten sie, heben sie die Hände hoch. Aber zu Hause, da schimpfen sie. Du musst es nur anhören, in ihren Gebeten, in ihren Worten. David, es ist interessant, später David hat was gelernt in 1. Samuel, oder nein, davor, wahrscheinlich davor, in 1. Samuel 25, Vers 6, David sagt zu Nabal, als er dort besucht war, diese Schafschere, Friede, es ist interessant, wo der Friede zu Hause sein sollte, dieser übernatürliche Friede. Friede sei mit dir, Nabal, Friede sei mit deinem Hause, Nabal, Friede sei mit allem, was dir gehört. Also drei Sachen. Dieser übernatürliche Friede soll sein mit dir selber, soll mit deinem Haus sein, mit deiner Familie, da wo du lebst, deine Umgebung, und soll mit allem sein, was dir gehört. Nur dann lebt man im Wohlstand, wenn der Friede Gottes mit dir ist, mit deinem Hause und mit allem, was dir gehört, mit deinem ganzen Hause. Der Friede Gottes wird oft durch die anderen gestört, nicht durch dich. Du machst in Ordnung sein mit Gott. Du liebst den Herrn und du betest 25 Stunden am Tag. Mit Überstunden. Du bist high, Wolke Nummer 7. Aber die zu Hause, da kommt der Mann nach Hause, kommt die Frau nach Hause, kommen die Kinder nach Hause, schmeißen ihre Sachen alle hin. Ist Teufel los. Zu Hause. Friede sei mit deinem Hause. Da brennt was an. Weißt du, alles, was bei dir ein- und ausgeht, diese Telefonanrufe, was glaubst du nur, wie viel Unfrieden durchs Telefon nach Hause kommt? Oder durch Nachrichten, die du hörst? Oder gibt es so viele Sachen, was Unfrieden gibt? Weißt du, die Heiligen können Frieden haben. Lot und Abraham hatten wunderbaren Frieden, aber die Knechte, die haben sich gezankt. Dass sie dann einander sagten, es ist besser, wir trennen uns. Die Knechte. Du hast Frieden. Mit dir ist die Welt in Ordnung. Aber deine Knechte, deine Mitarbeiter, deine Kollegen, die. Und dein Friede sei mit allem, was du hast. Auch unser Besitz kann uns noch sehr viel Unfrieden bringen. Pferd, das durchgeht. Auto, das nicht anspringt. Die Waschmaschine, die nicht funktioniert. Oder kaputt gegangen ist. Es reicht schon, wenn die Rohrleitung platzt. Und schon ist alles so durcheinander oder Toilette verstopft. Weißt du, guck mal, was richtet bei dir so Unfrieden zu Hause an? Der Baum, der im Weg steht und dir Schatten gibt, dass die Sonne nicht durchkommt. Oder denk drüber nach, was verursacht bei dir zu Hause Ärger? Was nimmt dir zu Hause den Frieden? Friede sei mit allem, was du hast. Und auch was du nicht hast, kein Geld. Nicht nur was du hast, sondern du hast nicht, verstehst du? Da kommt nichts. Ein Tier. Ich habe mal in Süddeutschland so einen Ärger gehabt mit zwei Christenfamilien. Ich wollte die ausschließen aus der Gemeinde. Und dann habe ich die in eine Gemeindeversammlung bestellt. Zwei Nachbarn, die haben einen Gockel gehabt. Und die eine Familie hat wunderbar einen Garten gehabt und der Gockel ist immer zu den anderen gegangen. Und natürlich gebuddelt und umgepflügt und umgeackert. Und da passiert Folgendes, tatsächlich passiert bei dieser Familie, dann die Schwester hat schon Zaun gezogen oder Zaun ziehen lassen, damit der Gockel nicht rüberkommt, aber der hat doch einen Weg gefunden, wie man rüberkommt, weil die anderen besseren Boden hatten, mehr Regenwürmer hatten und was weiß ich, was die hatten. Auf jeden Fall der eigene Garten vom Gockel war nicht so fasziniert wie der andere Garten von den anderen Geschwistern. Die lebten nebeneinander, das ging also hin und her. Und dann hat die liebe Schwester zwar oft gesagt, Brief geschrieben, sogar per Einschreiben, Nachbarn per Einschreiben kommuniziert. Natürlich, die wollten nicht vor Gericht gehen, denn es steht in der Bibel, man soll nicht zum Gericht gehen als Christen, wenn es solche Bagatellsachen sind. Was macht unsere Schwester eines Tages? Der Gockel ist drüber, die schnappt sich den Gockel, Kopf ab, Federn gerupft. Und in den Backofen reingesteckt. Kurzen Prozess mit dem Gockel gemacht. Und jetzt, wie der Zufall will die Schwester von drüben, kommt rein und will sich was ausleihen. Sonst haben die miteinander kaum mehr gesprochen. Kommt rein und sagt, Schwester, was riecht da? Und ob sie will oder nicht, muss sie die Wahrheit sagen, dein Gockel. Jetzt ist der Skandal perfekt. Streit in der Gemeinde. Zwei Familien, alle haben Kinder, Anhang. Und ich muss jetzt, und dann habe ich gesagt, Schwester, beide Schwestern, weißt du, schön, so schwäbisch, keltisch geprägt. Also so, jetzt gibt eine Möglichkeit, entweder ich schließe euch alle aus, wegen Streit in der Gemeinde, kriegt kein Abendmahl. Was mache ich? Vergeben. Die Schwester ersetzt den Gockel. Das war ausgemacht. Und okay, jetzt sehe ich noch die andere Schwester, die den Gockel, deren Gockel war. Sie steht da. Vergeben, vergessen, aber unseren Gockel hat sie doch aufgegessen. So stand sie da. Ich sage, beruhige dich, Schwester. Du kriegst deinen Gockel und wir können nochmals einen Gockel spendieren, wenn es nicht reicht. Aber vergeben, vergessen, unseren Gockel haben sie doch aufgegessen. Friede. Friede kann ganze Gemeinden zerstören, also Unfriede, solche Spannungen, wegen Lappalien, wegen Gockel oder Ferkel oder was sonst noch was, oder einen Hasen. Du siehst, alles, was du besitzt, kann dir deinen Frieden nehmen. Und wenn das nicht gesegnet ist, was du besitzt, ständig auf dem falschen Parkplatz, die stehen ständig vor unserer Garageneinfahrt. Was du besitzt, oder dein Motorrad, deine Kinder, die können dir den Frieden rauben. Dein Geld gehört dir, deine Kinder gehören dir. Deshalb Friede sei mit dir, mit allem, was du bist, dein Haus und dein Besitz. Du brauchst diesen übernatürlichen Frieden. Ach, lass doch den Gockel. Ich musste eine Gemeinde auflösen in Süddeutschland. Ich muss dir vorstellen, eine ganze Gemeinde, keine große, aber trotzdem. Eine Gemeinde war es Gemeinde. Die haben sich jahrelang gezankt und gestritten. Ich habe die Gemeinde übernommen, ich habe diese Gemeinde nicht gegründet. Da komme ich hin und predige, da ist die Hälfte da und die andere Hälfte da. Ich denke, das ist na gut. Vielleicht sind es verschiedene Familien, aber dann habe ich rausgekriegt, was das sind. Die haben Knatsch mit denen. Und ich bin nachgegangen der Geschichte. Und zwar nach dem Krieg haben sie mal Schwein zusammen gekauft und dann halbiert. Und so, und da hat die eine Familie mehr bekommen als die andere. Und nur wegen diesem, du siehst also, es gibt natürlichen Frieden und übernatürlichen Frieden, und es gibt übernatürlichen Unfrieden und natürlichen Unfrieden. Dieser übernatürliche Unfriede gegenüber Jahrzehnte, fast 20 Jahre lang, haben die nichts miteinander zu tun gehabt. Und die waren nicht bereit, sich zu versöhnen. Die andere Familie wollte alles bezahlen, wieder gut machen, aber die wollten es nicht. Ich dachte, gut, dann sind wir am falschen Platz heute hier. Und wir sind am falschen Platz, wenn der Friede Gottes uns nicht regiert. Wir sind nicht Kinder Gottes. Der Friede ist es, was ausschlaggebend ist. Der Friede ist kein Besitz, sondern ein Ziel. Es muss uns ein Anliegen sein. Ich will Frieden. Es muss das zentrale Thema unseres Lebens sein. Ich will Frieden machen. Und Frieden durch Vergebung und Versöhnung. Egal wer schuld ist, spielt keine Rolle. Aber ich weiß, der Teufel sorgt dafür, dass du nicht vergibst. Denn er profitiert an deiner Unversöhnung. Unversöhnlichkeit. Und Vergebung ist der erste Schritt des Gehorsams, indem du sagst, ich vergebe, deine Mitmenschen vergebe, alles, was Unfrieden verursacht, aus dem Weg gehen oder aus dem Weg räumen. Wir sind Botschafter des Friedens, schreibt Paulus. Wahre Gläubige sind Friedensmacher, und zwar, sie gehen keine faulen Kompromisse ein. Sie stehen zur Wahrheit, es ist so passiert, es ist so. Vergeben, vergessen. Unseren Gockel haben sie doch aufgegessen. Also die Wahrheit ist da. Aber die haben sie nachher wunderbar zusammengefunden, und diese Familien haben sie dann vertragen, den Schaden ersetzt. Und das Schöne war dabei, später haben sie sogar den Zaun, der wieder zwischen ihnen war, abgebaut. Und dann haben sie eingesehen, das war doch nicht recht, unser Gockel war doch ein Wilder. Dann hat die Schwester nachher gemeint, der Gockel wäre besessen gewesen. Was weiß ich? Nein, Selbstkontrolle. Selbstkontrolle. Frieden machen. Und nur die Wahrheit bringt Frieden. Weißt du, wir haben so, durch Missverständnisse entsteht so viel Unfrieden. Und deshalb ist manchmal, dass man zuerst mal die Wahrheit auf den Tisch legt und sagt, so verhält sich das. Die ganzen Heimlichkeiten, die ganzen Lügen aufdeckt und mal aufarbeitet die ganze Geschichte. Also es ist nicht nur, ich vergebe dir, das ist zu wenig. Wir müssen die Dinge auch aufarbeiten, um diesen übernatürlichen Frieden zu empfangen. Zuerst mal Frontalangriff. Gott macht ja auch so Frieden. Der Friede siedelt sich im Alltag an, bei uns zu Hause, und da fängt es an. Wir müssen zusammenleben und zusammen raufen. Friede muss jeden Tag neu gewonnen werden, das ist nicht eine einmalige Sache. Ich muss am Frieden arbeiten, die Frieden machen, die den Frieden entwickeln. Konflikte müssen tagtäglich bewältigt werden. Der Mensch ist ein soziales Wesen, und er muss den anderen annehmen, und zwar jeden Tag neu. Und du musst manchmal jeden Tag neu vergeben. Was war doch für den Herrn Jesus furchtbar? Er musste jeden Tag sehen, der Judas sitzt da vorne, der Judas wird mich verraten, und er muss immer wieder nett und freundlich zum Judas sein und sich sogar noch die Backe hinhalten, Judas, küss mich. Das ist der übernatürliche Friede, dass du mit deinem Widersacher Spaß machst, lustig bist, deine Widersacher erträgst mit Gelassenheit, wunderbar, Judas, du bist, ist gut, dass es dich gibt, sogar mittragen bis zum Schluss. Ich habe für euch alle gebetet, Judas inklusiv. Friede funktioniert nur in der Gemeinschaft. Weißt du, wenn du ganz allein für dich in der Mansarde wohnst, oh, da hast du Frieden, dann weißt du gar nicht, wovon ich heute Abend predige. Aber sobald du auf die Straße rausgehst und dir jemand die Vorfahrt nimmt, schon passiert. Friede entsteht, indem man aufeinander zugeht, seine Grenze austestet und dann über die Grenze geht, womöglich. In Psalm 34, Vers 15, suche den Frieden und jage ihm nach. Du musst sogar dem Frieden nachjagen. Der kommt nicht von selbst. Er steht nicht von selbst. So wie man Segen nachjagt, Heilung nachjagt, so soll man den Frieden nachjagen. Und ich sage, bevor du der Heilung nachjagst, jag dem Frieden nach. Und da wirst du sehen, da werden so viele Konflikte, gesundheitliche Konflikte bei dir von selbst gelöst. Die meisten Krankheiten entstehen nur durch Unfrieden, wenn du ganz ehrlich bist. Es reichen oft nicht richtig, nur Worte aus, sondern auch die richtigen Worte in der richtigen Person. Weißt du, es nützt nicht, wenn du mir erzählst, was die da drüben alles machen und schimpfst. Da nützt es gar nichts. Du musst die richtigen Personen, richtigen Zeitpunkt, richtige Leute, die das Richtige sagen. Und du musst das richtige Wort haben. Und zwar im richtigen Geist auch. Es reicht auch nicht, wenn du jetzt zum Teufel redest mit Bibelverse. Weißt du, der Teufel kommt zum Herrn Jesus mit Bibelverse. Er steht geschrieben, hat das richtige Wort gehabt, er hat nichts Falsches gesagt. Also der Teufel hat nicht gelogen, hat die Bibel zitiert, aber der Geist war falsch. Was nützen die richtigen Worte, die richtige Proklamation? Der Geist ist nicht da. Und deshalb, der Geist muss da sein. Frieden gibt es nur im Geist. Also Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Nicht nur essen und trinken, mach Steine zu Brot. Also fromme Worte allein bringen dir nicht den ersehnten Frieden. Kannst du 1000 Bibelverse zitieren, der Geist muss stimmen. Der Geist, der dahinter ist. Und welcher Geist ist dahinter? Weißt du, Geist ist so die Motivation. Geist ist die Einstellung. Geist ist, ja, ob da Liebe dahinten ist oder nicht. Friede ist also nicht nur fromme Worte, nicht nur Bibelworte. Meinen Frieden gebe ich euch. Gott muss dahinter stehen. Die Liebe muss das Treibende sein. Wenn Gott unser Herr ist, dann kann sich der Teufel nichts leisten. Dann wird er sich auch nichts leisten, wird auch nicht frech werden. Dann ist der Friede gesichert. Da, wo Gott herrscht, da ordnen sich die Verhältnisse von selbst. Weißt du, da sagst du, hör mal, wir haben uns gezankt und gestritten. Lass uns Frieden machen. Weißt du, ist das doch nicht der Rede wert. In der Ewigkeit, wir werden wahrscheinlich nebeneinander sitzen müssen. Und stell mal vor, den du heute nicht magst, neben denen wirst du wahrscheinlich in der Ewigkeit 1 Milliarde Jahre aushalten müssen. Puh, dann. Ich sag, du kommst gar nicht rein. Wenn du den nicht magst, kommst du nicht rein. Im Himmel ist kein Platz für friedlose Menschen. Genauso wenig wie für gottlose Menschen kein Platz im Himmel ist. Also bilde nichts ein. Mach nicht so wie der John Wesley, der seinen Freund Whitefield nicht mochte. Dann komm zu den Methodisten natürlich jetzt. Alles methodisch. Und jetzt kommt jemand von den Freunden Whitefield und fragt Wesley, wird Whitefield im Himmel sein? Ja, sagt er, der wird schon im Himmel sein. Aber der wird so weit weg sein, dass ich ihn gar nicht sehe. Denkste, Bruder. Denkste. Der wird neben dir sitzen. Gott hat schon das richtige Gespann zusammengefügt. Und jetzt heißt es annehmen. Auch wenn der ein bisschen schneller ist. Weißt du, Frieden machen. So viele Leute können nicht in Frieden leben. Weißt du, der Paulus und Johannes Markus, die haben Probleme gehabt. Der eine ist zu schnell gewesen, der andere zu langsam. Du musst gucken, dass du das Tempo kriegst. Dass du auf der Ebene kommst und dass du Frieden hast. Und später, der Markus ist abgehauen. Aber später hat Paulus ihn gesucht, haben Streit gekriegt untereinander. Unfrieden, nur weil der andere ein bisschen lahmarschig war. Und nicht mitgekommen ist und so pingelig war. Paulus, du gehst so schnell, da komme ich nicht mit. Und du siehst, Friede ist, dass du auch auf den achtest, dass der mitkommt. Und wir müssen von Gott so lange zugerichtet und geschliffen werden, bis wir so feinfühlig sind, dass sogar die kleinen Kinder mitkommen können. Jakob, als er dann kam, oh Esau, du kannst gehen, aber ich muss langsam machen, damit auch das Kleinvieh mitkommt. Der Friede des Neuen Testaments ist ganz was anderes, als was du sonst vom Frieden hörst. Jaget nach dem Frieden, jaget nach der Heiligung. Beides gehört irgendwie zusammen. Jaget Frieden und Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Dieser übernatürliche Friede muss ein Teil unseres Wesens, unserer geistlichen Natur sein und dem muss man nachjagen. Man muss suchen, Gott zu gefallen. Und wenn ich Gott gefalle, muss ich auch den Menschen gefallen. Darf ich sie nicht abstoßen? Darf ich sie nicht von mir stoßen? Darf ich sie nicht ablehnen? Menschen, die Gott mir geschaffen hat und an meine Seite gestellt hat. Wahrer Friede erträgt auch Spannungen. Auch komische Menschen. Ja, der Wesley bleibt bei mir. Und der Whitefield bleibt auch bei mir. Ein weiteres, was Frieden bewirkt, diesen übernatürlichen Frieden, ist Zufriedenheit. Zufriedenheit. Das ist eine Haltung, eine Einstellung. Christen sind zufrieden. Die können mit allem sich abfinden. Die können die Höchsten und die Niedrigsten sein. Und das ist die Schule, in der wir hier sind. Weißt du, wir lernen hier, zufrieden zu sein. Genügsamkeit ist ein Lebensstil, das wir entwickeln. Es hat mit uns zu tun, mit unserem Inneren zu tun. Zufriedenheit meint man letztlich in Frieden mit Gott zu leben. Und jetzt komme ich auf einen ganz heiklen Punkt, den möchte ich jetzt berühren. Ich weiß, da stoßen sich manche auf, die Beziehung zum Herrn. Weißt du, du vergibst anderen Leuten, das ist wunderbar. Du kannst dich sogar selbst vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch unseren Schuldigen vergeben. Alles wunderbar. Aber jetzt komme ich auf einen Punkt zu sprechen, wo es bei den meisten Leuten nicht stimmt, nicht klappt, nicht funktioniert und ihnen kaum das gepredigt wird. Du sollst auch Gott vergeben. Du sollst Gott vergeben. Ja, kann man Gott vergeben? Gott vergibt Sünden. Gott muss mir vergeben. Aber wie soll ich Gott vergeben? Weißt du, du musst Gott vergeben, dass er dich manchmal so hart angefasst hat. Mein Vater, ich will das nur mein Beispiel zeigen, wo ich Gott vergeben muss. Mein Vater, ein lieber Mann, hat mich kaum geschlagen. Also ich habe keine Streicheleinheiten groß bekommen. Aber ab und zu mal hat es mich erwischt. Und immer dann, wenn es dich nicht brauchte. Und dann habe ich wirklich, hat es seinen Gürtel runtergemacht und dann natürlich mich schon schön versohlt. Und dann saß er da, ich saß dort. Ich wollte, raus konnte ich nicht, Tür war zu. Dann saßen wir beide im Zimmer, er da und ich da und gucken uns einander an. Und nach einer Weile sagt mein Vater, hast du mich lieb? Aber wie soll ich den Bösewicht lieb haben, der mich so verdroschen hat? Der mich so gezüchtet hat? Der keine Gnade walten lässt? Weißt du, es wäre so einfach, er hätte mir vergeben, was ich angestellt habe und gesagt, in Ordnung. Aber nein, psch, 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 psch. Das hat mir gereicht. Ich habe schon gespürt. Okay, hast mich lieb. Aha. Und das war ein Kampf. Das war einer der größten Kämpfe meines Lebens, so persönlich. Und dann nicke ich so. Und dann steht mein Vater auf und ich stehe auch auf. Denke, jetzt passiert wieder was. Und dann gebe ich meinem Vater einen Kuss und sage, Vati, ich habe dich lieb. Und dann fangen meinem Vater die Tränen an zu laufen. Und sage, weißt du, mir hat es mehr wehgetan, dich zu schlagen, als es dir vielleicht wehgetan hat. Mich zu überwinden, denn ich weiß, ich war auch laut. Ich habe genau die gleichen Fehler gemacht, die du gemacht hast und wofür und so weiter. Und es hat mich so wehgetan. Und genau das ist die Situation mit Gott. Gott hat dich so lieb, aber welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Steht in der Bibel. Das Wort Gottes, tut mir leid. Aber das ist es. Und Gott will, dass wir ihm vergeben, weil er uns manches entzogen hat. Der hat dir vielleicht dein Sonnenschein dir genommen, der hat dir vielleicht deinen Beruf genommen, dir deine Arbeit genommen, dir deine Gesundheit genommen, dir dein Geld genommen, der hat dir alles genommen, jetzt bist du pleite. Und jetzt sollst du ihn noch lieb haben. Ich habe in meinem Leben eine Lektion gelernt. Herr, du kannst mir alles nehmen, kannst mich sogar totschlagen, ich liebe dich. Weil die Botschaft, was der Petrus erlebt hat, Jesus fragt dreimal den Petrus, hast du mich lieb? Genau so. Das ist innere Heilung. Und die meisten Leute sind hier an diesem Punkt Gott gegenüber nicht heil geworden. Die sind alle Welt heil geworden, die sind mit allen Mitmenschen in Ordnung, aber sie sind Gott gegenüber nicht gesund geworden. Und deshalb auch kein gesundes Gottesverhältnis. Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieber sogar wie alle anderen? Und du weißt ja, was ich alles dir Böses gesagt habe. Du wirst mich dreimal verleugnen. Du hast für mich nicht gebetet, Jesus. Du hast mich nicht durchgetragen. Guck mal, für die anderen hast du gesagt, ich habe gebetet, dass der Glaube nicht aufhört, aber für mich, ich habe dich verleugnet, dich verraten. Du hast mich durch dieses Sumpfgebiet laufen lassen und springen lassen durch die Klinke. Gott vergeben, dass du vielleicht ledig geblieben bist, Witwe geworden bist oder Witwe geworden bist, dass du dein Haus verloren hast, dass deine Ehe kaputt gegangen ist, dass er nicht über deine Ehe gewacht hat oder beschützt hat, dass er dir nicht die Karriere machen ließ, dich nicht studieren ließ, dass du in falschen Region aufgewachsen bist. Da gibt es so viele Dinge, wo du Gott vergeben kannst, wofür du selbst eigentlich vielleicht gar nichts kannst, sondern Schicksal nennt man das vielleicht. Dass du einen Unfall hast und behindert bist für den Rest deines Lebens. Was kannst du dafür? Gott vergeben. Und weißt du, das ist schwer. Da hadern wir am meisten mit unserem Schicksal. Das ist dieser übernatürliche Friede, wenn du Gott vergibst. Jetzt bin ich in dieser Hölle gelandet. In einem KZ oder in der Leprastation. im Krankenhaus und Siechhaus, Armenhaus oder wo auch immer. Wir werden noch viel mehr Gott vergeben müssen, wenn die Wirtschaftskrise noch sich weiter ausweitet. Da werden wir erleben, entweder was wahre übernatürliche Friede ist und was kein Friede ist. Du wirst mit Gott harren. Wie konnte ich? Habe ich nicht meinen Zehnten gegeben und du hast mir nicht geholfen? Die Frage ist, wem du deinen Zehnten gegeben hast, Gott oder eine Organisation, der Christol-Kathedrale. Der übernatürliche Friede ist, wenn du gelernt hast, Gott zu vergeben. Und zwar, er hat Frieden gemacht. Jesus Christus hat sich selbst mit Gott versöhnt. Also er hat eine Versöhnung mit Gott herbeigeschafft. Herr, du hast mich manchmal gezwungen, mir blieb nichts mehr anderes übrig, als diesen Weg zu gehen, den ich gehen musste. Dieses Chaos, mir ist alles zerronnen, mir ist alles genommen worden. Aber durch Jesus entdeckst du, wir sind eine große Familie, wir sind ein Volk Gottes und ich vergebe dem Vater. Vater, du hast mir das Kreuz nicht erspart, du hast mir die Geißelung nicht erspart, du hast mir das Anspucken und die Beleidigungen und Kränkungen nicht erspart. Und der Vater hat seinem Sohn überhaupt nichts erspart. Das ist das Schlimme dabei. Und Vater, vergib. Vater, vergib. Und diese Vergebung ist mehr als nur eine Floskel. Weißt du, wenn du Gott vergeben hast und Gott dir vergeben hat, und wenn wir Frieden miteinander gemacht haben, du und Gott, dann hast du keine Angst mehr vor Gott. Dann ist der aber, lieber Vater. Und dann das Schöne war dabei, mein Vater hat mir auf die Schulter geklopft. Junge, es ist alles gut. Und geh und sagst der Mama nichts. Es ist alles in Ordnung. Und weißt du, das ist Versöhnung. Es ist alles in Ordnung. Ich habe Frieden. Ich habe Frieden mit meinem Vater und mein Vater hat Frieden mit mir. Er musste mich züchtigen. Das war nötig für mich, sonst wäre ich gar nicht gesund geworden. Sonst wäre ich gar nicht das geworden, was ich werden sollte. Durch Jesus ist Gott Christ geworden und bedarf genauso der Vergebung als du. Du darfst Gott vergeben, weil er so vieles zugelassen hat, dich so manchmal durch die Prüfung durchfallen ließ. Herr, wo warst du, als die Bomben in Hamburg fielen? Oder wo warst du, als die Nazis hier spazieren gingen durch Deutschland? Gott, warum hast du mich in die Wüste geschickt? Warum hast du mir alle meine Freunde genommen? Warum hast du mir das und das geraubt und so weiter? Und so ungnädig angefasst. Wenn er liebt, er gebraucht die Rute. Und dann höre ich beim Hiob, und der Mann wurde wirklich leid geprüft. Und der Hiob sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und der Name des Herrn sei gepriesen. Es war diese Aussöhnung Gott und Mensch. Und diese Aussöhnung brauchen wir, Gott und Mensch. Eine Vergebung ist nie eine einseitige Sache. Vergeben, vergessen. Weißt du, das kannst du nicht vergessen. Die Dinge sitzen viel zu tief in deiner Seele. Gott, und du hast mir nicht gegeben. Und du hast mir nicht erlaubt. Und du hast mir nicht geholfen. Das sind, was ich immer wieder in der Seelsorge höre. Und Gott, und jetzt, je mehr ich dir vertraue, desto dreckiger geht es mir. Aber wenn du Frieden gemacht hast, dann klagst du Gott nicht mehr an. Warum hast du mich rausgeführt aus Ägypten? Wäre ich bloß nur dort geblieben, hätte ich meinen Knoblauch und meinen Kümmel. Gott vergeben, dass er dich so komische Wege geführt hat, dass dir nichts erspart geblieben ist. Gott vergeben, weil er es nicht dir so leicht gemacht hat. Im Gegenteil, er hat immer so schwer gemacht. Immer den schwersten Weg hat er für dich rausgesucht als den besten Weg. Du musst Gott vergeben, mehr als du glaubst. Und dann sollst du aufhören, Gott anzuklagen. Gott, also ich wäre nicht in die Sünde gefallen, wenn du die Eva nicht gemacht hättest. Und Gott, ich wäre nicht in die Sünde gefallen, wenn die Schlange nicht da gewesen wäre. Die hast du geschaffen, die mich versucht hat und noch so intelligent gemacht hast, dass sie aufrecht geht und spricht und mir noch auf diesem Fruchtbaum zeigt. Herr, ich wäre nicht gefallen, wenn der Baum nicht im Garten gestanden wäre. Du siehst also, du hättest also sehr viel Grund, Vorhaltung zu machen. Aber Herr, du weißt alles, ich verzeihe dir. Du bist Gott, du bist der Chef, du bist der Boss. Dir ist Himmel und Erde untertan, dir gehören wir. Und ich habe gelernt, Gott zu vergeben und nicht mehr zu hadern und nicht mehr böse auf Gott zu sein. Ihr gedachtet böse mit mir. Und manchmal habe ich auch Gott gegenüber gesagt, Gott, du hast wirklich böse Gedanken mit mir gehabt. Also was du auf mich alles zukommen liest. aber ich habe diesen übernatürlichen Frieden bekommen. Ich bin eins mit Gott und ich weiß, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, selbst die schwersten und kompliziertesten Fälle. Das wirkt sich auf mein Gewissen aus. Ich weiß, ich mache Fehler, er macht Fehler. Was hat er gesagt? Gott macht Fehler. Er sieht aus für mich wie ein Fehler. Er sieht für mich aus, als wenn Gott lauter Blockaden, ich kann links und rechts, ich komme nirgends mehr vorwärts, bin blockiert und behindert. Und was? Du musst nur dich in der Lage versetzen von einem behinderten Menschen, was der dem lieben Gott alles erzählt. Was der liebe Gott sich anhören muss. Und ich habe gemerkt, ich habe viele Heilungen von Schwerbehinderten erlebt, wenn diese Behinderten angefangen haben, Gott zu vergeben. Vater, ich vergib, du bist mein Vater. Du hast mich gezeugt, du hast mich in diese Welt gesetzt, du hast mich gewollt und du hast einen Plan für mich und du willst das Beste für mein Leben. Ich verstehe es nicht, ich kapiere es nicht, tut mir leid, sorry, aber ich weiß, du machst schon recht, aber ich trage dir nicht nach, ich harre mit dir nicht mehr, ich schimpfe nicht mehr. Ich habe diese Hiebe eingesteckt und du musst lernen, die Hiebe einzustecken, auch die Hiebe Gottes. Welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Das tut uns nie gut. Aber die nachher bringt gute Frucht. Bringt gute Frucht. 1. Korinther, nein, Kolosser Kapitel 1, Vers 20 noch ganz schnell. Und durch ihn alles mit sich selbst versöhnt, durch Jesus. Weil Jesus ja in mir wohnt, ich werde erzogen, dressiert, trainiert, hart angefasst. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Und so sind wir aus Feinden Gottes. Gott war unser Feind und ich war Gottes Feind. Aus Feinden Gottes sind wir Freunde geworden, Partner Gottes geworden, Gesellen Gottes geworden. Es ist schwer zu verstehen. Vater, ich vergib dir. Du bist mein Vater. Und es fällt mir so schwer, dir zu vergeben, dass ich vielleicht keine Kinder habe, dass ich keine Arbeit habe, dass ich nichts zu lachen habe, dass ich keine Freunde habe. Dass mir alles genommen wurde. Seitdem, weißt du, seitdem ich dir nachfolge, lieber Gott, hauen sie alle ab. Seitdem ich dir diene und mit dir ernst mache, habe ich nur Ärger. Vorher hatte ich keinen Ärger. Und so weiter. Und dieses Lernen, Gott zu verzeihen, ich verstehe es nicht, aber ich vergebe es. Geh hin in Frieden, heißt es irgendwo in der Bibel. Und immer wieder. Mach dir keine Sorgen, zerbrich dir den Kopf. Wir brauchen diesen übernatürlichen Frieden, keinen unterdrückten Frieden, auch Gott gegenüber nicht. Ich muss Gott aussprechen, was mich ärgert. Wenn ich das nicht mehr darf, dann gibt es keine Partnerschaft. Auf einer echten Partnerschaft, da ist eine Kommunikation, da gibt es Für und Wider. Und wir sollen Freunde Gottes, Partner Gottes sein. Und Gott will keinen faulen oder gespielten Frieden haben, er will Herzensfrieden haben. Geh hin in Frieden und geh nicht ohne Gottes Frieden. Und die Engel kamen auf Erden und die sagten, Friede auf Erden. Das war diese Grußbotschaft in Bethlehem. Friede auf Erden, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Ruht auf dein und mein Leben Gottes Wohlgefallen. Vergib dem Vater, vergib den Geschwistern, vergib den Freunden und dann hast du Frieden. Gott kam durch Jesus Christus, Frieden zu machen mit dir und mit mir. Und durch Jesus siehst du, wie Gott Frieden gemacht hat. Gott hat sich selbst versöhnt. Und eigentlich, wenn du dich mit Gott versöhnst, versöhnst Gott sich selbst mit sich selbst. Denn der Gott in dir, der versöhnt sich. Der hadert mit Gott nicht mehr. Warum hast du mich rausgeführt? Warum sind wir hierher gekommen? Warum bin ich in Berlin? Warum bin ich nicht gestorben? Stell dir mal vor, wenn du vor 50 Jahren gestorben wärst, da hättest du so viel Ärger erspart. Ja. Aber da tanzt du noch, bist fit, 2 Tage später bist du tot. So ist das Leben. Mit Gott nicht hadern. Mit Gott nicht hadern. Dieser übernatürliche Friede ist, der überspringt alles, der sieht mit den Augen der Ewigkeit. Und wir müssen uns auf die Ewigkeit konzentrieren und auf die Ewigkeit schauen und dort wird alles dann recht werden, von der Ewigkeit aus gesehen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann ist mir wohl. Und dieses Lied, Leute, sind entstanden, als der Mann 3 seiner Familienmitglieder im Ozean bei der Überfahrt nach USA verloren hat, Schiffsuntergang. Wenn Friede mit Gott. Kannst du sowas singen? Das kannst du nicht so nebenbei dichten. Das kannst du auch nicht nebenbei machen. Das muss von innen her gewachsen sein. Gott abgegeben. In dem Moment, wo du alles Gott abgegeben hast, hast du diesen übernatürlichen Frieden. Und deshalb möchte ich einladen, egal was dich beschäftigt, Nachbarn gegenüber, dir selbst gegenüber, deiner Familie gegenüber, deinem Ochsen gegenüber, dem Esel gegenüber, der so störrisch ist. Also diesen Frieden Gott abgeben und sogar Gott gegenüber. Ich gebe dir alles, Vater, ab. Meinen Geist befehle ich in deine Hände. Und dann hast du Frieden. Und er neigt sein Haupt und verschied. Das ist der Friede Gottes, den Gott uns gibt, dass nichts mehr Irdisches uns was anhaben kann. Vater, in deine Hände befehle ich meine Gedanken, meine Albträume, meine Horrorvisionen. Alles, was mich so beunruhigt, alles, was mich so wehtut, alles, was mich so verletzt, alles befehle ich in deine Hände. Das ist der übernatürliche Friede. Und das lernst du nicht von heute auf morgen, da brauchst du 30 Jahre dazu. Lass uns aufstehen. Wir wollen jetzt uns beschenken lassen. Meinen Frieden gebe ich euch. Vater, ich danke dir, dass du den Frieden